Der 150. Psalm. Halleluja! Lobt Gott in seinem Heiligtum. Lobet ihn in der Feste seiner Macht. Lobet ihn für seine Taten. Lobt ihn in seiner großen Herrlichkeit. Lobt ihn mit Posaunen. Lobt ihn mit Psalter und Harfen. Lobet ihn mit Pauken und Reigen. Lobt ihn mit Saiten und Pfeifen. Lobt ihn mit hellen Zimbeln. Lobt ihn mit klingenden Zimbeln. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja.
Zum Beispiel heißt so ein Spruch, wer will, dass die Welt so bleibt, wie sie ist, will nicht, dass sie bleibt. Diese Methode, Sprüche an die Wände zu schreiben, das ist natürlich keine Erfindung der Neuzeit, die ist uralt. Und wenn wir auch nicht wissen, wer das heutzutage ist, der da diese Sprüche an die Wände sprüht, wer der Erste ist, der sowas gemacht hat, das wissen wir, und zwar aus der Bibel. Denn der Erste, der das gemacht hat, war Gott. Die Geschichte über die erste Sprühparole der Welt steht im Alten Testament beim Propheten Daniel, Kapitel 5. Am Anfang dieses Kapitels ist der Daniel gar nicht da, der ist nicht mehr da. Der ist abgesägt, abgeschossen, der ist vor die Tür geflogen. Auf dem Ministerposten, auf den er nach seiner kostspieligen Ausbildung erst hingekommen war, da saß ein Neuer, weil auf dem Königsthron von Babel ein neuer König saß. Und dieser Neue, das war eine Pfeife. Man sagt zwar, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, aber das stimmt nicht in jedem Falle. Manchmal haben die größten Männer die größten Nieten als Söhne. So war es bei dem Nebukadnezar. Was der in 43-jähriger Aufbauarbeit auf die Beine gestellt und geleistet hat, das haben seine Nachkommen in wenigen Jahren kaputt gemacht. Der Nebukadnezar hatte ein Weltreich geschaffen, das war das erste Weltreich überhaupt. Und nachdem er seine Macht nach außen befestigt hatte, da hat er sich um die Innenpolitik gekümmert. Er hat zum Beispiel seine königliche Residenz, die Stadt Babel, ausgebaut, zur schönsten Stadt, die es damals überhaupt gab. Er hat zum Beispiel einen Riesentempel gebaut mit 8 Stockwerken. Das ist für die damalige Zeit etwas ganz Unwahrscheinliches. Zumal, wenn man bedenkt, dass heutzutage die Neubauten bloß noch bis zum 5. Stockwerk gehen. 8 Stockwerke, was die damals geleistet haben. Und seiner Frau hat er ein schmuckes Gärtchen angelegt mit vielen Springbrunnen und Terrassen, ein riesiges Terrassengelände. Sind bekannt geworden als die hängenden Gärten der Semiramis. Die zählen zu einem der 7, sind eins der 7 Weltwunder. Der Nebukadnezar war ein großer Bauherr, das war ein großer Feldherr, der war vor allem ein großer Sünder. Der war größenwahnsinnig, der hat zum Schluss das Größte vollbracht, was der Mensch überhaupt tun kann. Am Schluss, da hat er Buße getan, ist umgekehrt und hat Gott dem Höchsten die Ehre gegeben. Nebukadnezar war in jeder Hinsicht ein Mann von Format. Aber sein Sohn Belsazar, der war eben nur eine Pfeife. Woran erkennt man eine Regierungspfeife? Ganz einfach, die schickt die besten Leute in die Wüste, wenn sie nicht nach seiner Pfeife tanzen und eine andere Weltanschauung haben. Belsazar hat auf Daniel gepfiffen, weil er ideologisch mit ihm nicht ins gleiche Horn gestoßen hat. Der Daniel gehörte einfach zur falschen Partei. Der glaubte an Gott, an den Gott der Bibel, an den einen einzigen Gott. Und Daniel und seine Belsazar und seine Leute, die glaubten, so heißt es hier, an die goldenen, silbernen, ehernen, eisernen, hölzernen und steinernen Götter. Diese goldenen, silbernen, ehernen, eisernen, hölzernen und steinernen Götter, die sind sehr bequem. Man kann sie sehen, aber die können einen nicht sehen. Die haben ja keine Augen, höchstens mal Holzauge. Und demgegenüber ist der Gott der Bibel sehr unbequem. Der kann nämlich jeden sehen, obwohl keiner ihn sehen kann. Ein Bürger, der mit einer solchen unsichtbaren Größe rechnet, der ist natürlich politisch gesehen ein Unsicherheitsfaktor. Muss aus Sicherheitsgründen aus dem Staatsdienst entfernt werden. Und so fliegt Daniel vor die Tür. Pfeif auf seine Ausbildung, pfeif auf seine Fähigkeiten, pfeif auf seine Verdienste. Der glaubt nicht an die goldenen, silbernen, ehernen, eisernen, hölzernen und steinernen Götter, also muss er dran glauben. Als Belsazar den Daniel gefeuert hat, da bläst er volles Rohr aus allen Löchern, aber es wird nur ein Pfeifen auf dem letzten Loch. Denn das Einzige, was der zustande bringt, er baut eine Riesenkneipe. Die einzige Tat, die dieser Mensch der Geschichte hinterlassen hat, das ist ein mächtiger Saufstall, 17 Meter lang, 25 Meter breit, also Platz für ungefähr mindestens 1000 Menschen. Die Maßangabe, die ist exakt. Man hat dieses babylonische Bierstübchen Belsazars ausgegraben, die Wände weiß getüncht, mit hellem Gips verputzt. Man kann sich gut vorstellen, dass da so allerhand an Alkohol drin verputzt worden ist. Und dieser Saufpalast ist, wie gesagt, das Einzige, was dieser Mann seiner Nachwelt hinterlassen hat. Und die Geschichte hätte diesen Mann vergessen, wenn er nicht in der Bibel erwähnt würde und wenn nicht Heinrich Heine ein Gedicht über ihn gemacht hätte. Eine der großen Balladen der deutschen Literatur, die früher jedes Schulkind auswendig lernen musste. Belsazar. Die Mitternacht zog näher, schon in stummer Ruhe lag Babylon. Nur oben in des Königs Schloss, da flackert, da lärmt des Königs Tross. Dort oben in dem Königssaal, Belsazar hielt sein Königsmahl. Und so weiter. Habt ihr noch nie gehört, was? Ich habe das mal modernisiert, vielleicht könnt ihr es euch da besser merken. Überschrift Belsazar, also Nobelsaftbar. Die Mitternacht zog näher, schon in stummer Ruhe lag Robotron. Nur oben im Hotel Kongress, da flackert's, da flitzen die Kellner im Stress. Dort oben in der Yalta-Bar viel Volk mit sehr viel Bargeld war. Und so weiter. Ihr könnt das ja mal weiter dichten, wenn ihr wollt. Also der Belsazar, der baut eine super Tränke für sich und seine sonstigen Ochsen. Und das ist seine ganze geschichtliche Leistung und deswegen ist dieser Mann eine Null. Aber wenn eine Null die Macht hat, da ist es gefährlich. Und gefährlich wird es ja dann auch. Aber am Anfang, da geht alles ganz harmlos los. Wie jede Fete, so fängt auch die Fete Belsazars ganz harmlos an. Daniel Kapitel 5, Vers 1. König Belsazar machte ein herrliches Mahl für seine 1000 Mächtigen. Gott hat nichts gegen ein herrliches Mahl, im Gegenteil, Jesus hat ja das Reich Gottes mit einem Hochzeitsmahl verglichen. Aber nur Essen, das macht auch keinen Spaß. Da war doch noch was. Richtig, Essen und Trinken, das hält Leib und Seele zusammen. Zum guten Essen gehört ein gutes Weinchen. Gott hat auch nichts gegen einen guten Wein. Im Gegenteil, Jesus sagt sogar, dass er in Gottes Reich mit uns Wein trinken wird. Und schon vorher, da gönnt uns Gott einen guten Tropfen, da ist er weder asketisch noch kleinlich. Gott ist nicht grundsätzlich gegen das Trinken von Alkohol. Aber er ist gegen das Saufen von Alkohol. Und das Saufen, das war natürlich die Hauptsache bei dieser Fete. König Belsazar machte ein herrliches Mahl für seine 1000 Mächtigen und soff sich voll mit ihnen. Das Gefährliche am Alkohol ist seine enthemmende Wirkung. Kaum hast du ein paar Klare drin, siehst du schon nicht mehr ganz klar. Und machst Dinge, die du im nüchternen Zustand nie getan hättest. Es wäre dir im Normalfall überhaupt nicht eingefallen, nach der Frau deines Nächsten zu grapschen. Aber kaum hast du ein paar Bierchen drin, da langst du auch mal hin. Und dann geht die Fummelei los und die Ehescheidung und der Ehekrach ist nicht weit. Und so kommt es, dass bei den meisten Ehekrächen und Ehescheidungen und Verbrechen und Verkehrsunfällen und so weiter der Alkohol eine riesige Rolle spielt. Belsazars Superfete ist ein Beispiel dafür, für diese verheerende Wirkung des Alkohols, wie Schritt für für Schritt alle Hemmung fallen. Es beginnt harmlos und es endet hemmungslos. Denn nur Saufen, das macht ja nur auch keinen Spaß. Da war doch noch was. Na richtig, Weiber müssen dabei sein. Die bringt die 1000 Männer erstmal so richtig in Schwung. Ohne feines Essen, kein feines Essen ohne flotte Mätressen. Denn was ein richtiger King ist, der begnügt sich nicht mit einer Frau, der vergnügt sich mit mehreren. Der König Belsazar, so wird ausdrücklich hier erwähnt, der hatte nicht nur eine Frau, sondern der hatte Frauen und dazu noch Nebenfrauen. Die müssen also antanzen und vortanzen und anmachen und vorsingen, Wein, Weib und Gesang. So nimmt die Fete ihren babylonischen Gang. Die Orgie geht los und wir können uns ja so ungefähr vorstellen, wie die losgegangen ist. Gruppensex ist ja keine Erfindung der Neuzeit. Aber diese Art von Liebe, die macht auf die Dauer ja auch keinen Spaß. Da war doch noch was. Und es dauert nicht lange. Da liegen sie stinkbesoffen da mit den Damen in den Armen und langweilen sich schon wieder. Da war doch noch was. Richtig. Als Belsazar so betrunken ist, dass er von seinem Thron runterfällt, da fällt ihm ein ganz besonderer Gag ein. Und jetzt bietet er seinen Gästen eine Nummer, die sie aus ihrer rülpsenden Langeweile hochreißen wird. Vers 2. Und als er betrunken war, ließ er die goldenen und silbernen Gefäße herbringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel zu Jerusalem weggenommen hatte. Damit der König mit seinen Mächtigen, mit seinen Frauen und mit seinen Nebenfrauen daraus tränke. Da wurden die goldenen und silbernen Gefäße herbeigebracht, die aus dem Tempel, aus dem Haus Gottes zu Jerusalem weggenommen worden waren. Und der König und seine Mächtigen, seine Frauen und Nebenfrauen tranken daraus. Und als sie so tranken, lobten sie die goldenen, silbernen, ehernen, eisernen, hölzernen und steinernen Götter. Es sind also materielle Götter. Es ist eine Religion des Materialismus, die hier gefeiert wird. Das Lob der goldenen, silbernen, ehernen, eisernen, hölzernen, steinernen Götter, das macht klar, es geht hier um mehr als eine pikante Überraschung für diese abgeschlaffte Sauftruppe. Es geht um mehr als um einen Nervenkitzel für die verwöhnten oberen 1000. Es geht hier um eine Verhöhnung Gottes, so wie das der Heine in seinem Gedicht meisterhaft zum Ausdruck bringt. Ich lese noch mal ein paar Zeilen vor. Und blindlings reißt der Mut ihn fort und er lästert die Gottheit mit sündigem Wort. Und der König ergriff mit frevler Hand einen heiligen Becher gefüllt bis am Rand. Und er leert ihn hastig bis auf den Grund und rufet laut mit schäumendem Mund: Jehova, dir künd ich auf ewig Hohn, ich bin der König von Babylon. Das ist die Zentralaussage. Ich bin der König, ich bin der King, ich bestimme, was gemacht wird. Ich pfeife auf Gott und auf seine Gebote und seine Vorschläge. Und seine heiligen Gefäße, die sind ja gerade gut genug, damit ich meinen Spaß damit treibe. Es wird wohl kaum vorkommen heutzutage, dass irgendeiner mit den heiligen Gefäßen, die wir zum heiligen Abendmahl benutzen, aus denen wir da Wein trinken, eine Saufparty veranstaltet und sie missbraucht. Aber es wird heutzutage ein ganz anderes Gefäß, das Gott heilig ist, von manchen Menschen missbraucht, um ihren Spaß damit zu haben. Mit diesem Gefäß meine ich unseren menschlichen Körper, unseren Leib, den uns Gott gegeben hat. Wisst ihr denn nicht, so steht in der Bibel, wisst ihr denn nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Ein Tempel, kein Tümpel. Wenn es dir beim Geschlechtsverkehr nur darum geht, deinen Spaß zu haben, da missbrauchst du den Körper deines Partners. Ganz abgesehen davon, dass die Bibel ja den außerehelichen Geschlechtsverkehr und auch den gleichgeschlechtlichen Verkehr ablehnt. Nebenbei bemerkt, heute reden alle von AIDS, von dieser neuen tödlichen Krankheit, gegen die es noch kein Heilmittel gibt. Und ihr wisst es ja sicher, AIDS wird übertragen in der Hauptsache durch den Geschlechtsverkehr, vor allem bei Homosexuellen. Die besten Chancen, AIDS nicht zu bekommen, die hast du, wenn du nicht homosexuell lebst und wenn du deine Geschlechtspartner nicht wechselst. Mit anderen Worten, der beste Schutz vor AIDS ist, wenn du nach den Geboten Gottes lebst. Die alte Bibel gibt uns das allerbeste Lebensrezept und die beste Chance, dieser modernen Krankheit zu entgehen. Denn die Bibel verbietet den außerehelichen Geschlechtsverkehr und auch die Homosexualität. Und sie gebietet uns Treue. Ich habe mich ja so gefreut, dass die vorhin mal ein Hochzeitslied gesungen haben. Da sollte ja die Treue sogar 500 Jahre halten, wenn es geht. Ich habe mich direkt gewundert, dass so viele von euch da noch geklatscht haben. Wer heute sagt, schlafe nur mit einem einzigen Partner, nämlich mit deinem Lebenspartner, der gilt ja allgemein als verstaubt. Wer heute sagt, halte diesem einen einzigen Lebenspartner lebenslang die Treue, der gilt ja als hoffnungslos überholt und langweilig. Wer heute sagt, lebe nach den Geboten Gottes, der gilt ja heute als Spaßverderber. Belsatzar hatte kein Recht, mit den Tempelgefäßen zu machen, was ihm Spaß machte. Und du hast auch kein Recht, mit deinem Körper zu machen, was dir Spaß macht. Und wenn du es trotzdem machst, dann ist das eine Verhöhnung Gottes. Das ist ja kein Zufall, dass auf Belsatzars Fete die Verhöhnung Gottes mit dem Loblied der goldenen, silbernen, ehernen, eisernen, hölzernen und steinernen Götter endet. Ich sage ja nicht, dass du dir Götter aus Holz machst. Aber ich sage dir, wenn du dir deine eigenen Lebensregeln machst und auf Gottes Gebote pfeifst, da machst du dasselbe wie Belsatzar. Da bist du auf dem Holzweg. Und wenn du denkst, du bist mit deinen selbstgefertigten Lebensregeln schlauer als Gott mit seinen 10 Geboten, mit denen er dein Leben bewahren möchte, dann irrst du dich tödlich. Na klar darfst du ohne Gott leben. Du darfst seine Gebote übertreten, du darfst lügen, du darfst Ehe brechen, du darfst Kinder abtreiben, so viel du willst, aber du darfst eins nicht vergessen, mein Lieber. Vergiss nicht, dass in der Bibel drin steht, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Dieser Satz fasst die Botschaft unseres Kapitels zusammen. Das ist die Überschrift über Daniel Kapitel 5. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Gott straft nicht jeden Sünder sofort. Gott reagiert nicht auf das Gekläff jedes Straßenköters. Aber manchmal, da reagiert Gott sofort. Und so ist es hier in unserer Geschichte. Jetzt greift Gott ein. Jetzt greift Gott zur Sprühpistole. Jetzt lässt er eine Nummer steigen, die nicht im Programm vorgesehen war und deren Wirkung deswegen umso großartiger ist. Der Saal ist in Stimmung. Die heiligen Gefäße kreisen. Die Weiber kreischen. Die Männer krapschen. Sie grölen und sie huren und sie saufen. Und plötzlich verstummt eine Stimme nach der anderen. Und es wird totenstill in dem riesigen Raum. Plötzlich fahren die zerzausten Köpfe hoch. Plötzlich reißen sie ihre verquollenen Augen auf. Plötzlich halten sie alle die Luft an. Denn Vers 5, im gleichen Augenblick gingen hervor Finger wie von einer Menschenhand, die schrieben gegenüber dem Leuchter auf die getünchte Wand in dem königlichen Saal. Und der König erblickte die Hand, die da schrieb. Da entfärbte sich der König und seine Gedanken erschreckten ihn, sodass er wie gelähmt war und ihm die Beine zitterten. Gebannt verfolgen die alle wieder Buchstabe um Buchstabe an der Wand erscheinen. Und die sind atemlos vor Staunen. Die Sprühparole, die da erscheint, lautet Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Ein Spruch, dessen Sinn keiner im Saal versteht. Ich werde euch nachher erklären, was das bedeutet hat. Aber erst muss ich noch mal was anderes sagen. Liebe Freunde, das Erstaunliche ist ja nicht, dass diese Schrift hier an der Wand erscheint. Das Erstaunliche ist, dass nicht was ganz anderes passiert. Das Erstaunliche ist, dass Gott bloß mit dem Finger an der Wand schreibt, statt mit der Faust reinzuschlagen und den ganzen Laden zusammenzunieten. Bei seinem eigenen Volk, bei den Juden, da hat Gott jede Veruntreuung der heiligen Gefäße mit dem sofortigen Tode bestraft. Und hier bei Belsazar, Gott rammt dem Belsazar den Becher nicht in den Hals. Der stößt den nicht vom Schemel, der lässt den nicht am Suffer sticken. Der öffnet nicht die Erde, um die ganze Saufhöhle zu verschlingen. Nein, Gott malt mit der Hand an die Wand ein paar Hieroglyphen, die keiner entziffern kann. Mene, Mene, Tekel, Ufa sind. Wir wünschen uns manchmal, dass Gott ganz anders wäre. Wir denken manchmal, Gott, hau du doch endlich mal dazwischen. Wenn die so laut grölen, dass es dich gar nicht gibt, wenn sie auf dich pfeifen, dann zeig denen doch mal, zeig dich doch mal, dass es dich gibt. Stopf denen das Maul, bestrafe die. Aber Leute, Gott sei Dank ist Gott nicht so, wie wir ihn uns manchmal wünschen. Gott sei Dank bestraft Gott nicht jeden Sünder und jede Sünde auf der Stelle. Wenn jeder, der gesündigt hat, sofort darauf vom Schlag getroffen würde, da wäre diese Kirche im nächsten Moment eine riesige Leichenhalle. Wir alle leben doch nur von der Gnade Gottes, der uns eben nicht sofort bestraft, sondern der uns fort und fort mit seinem Wort anredet, lockt, einlädt, zurückruft. Und diese Gnade, die wird dem Belsazar jetzt noch einmal angeboten. Durch diese Schrift an der Wand. Keiner kann die Schrift verstehen, es werden die Hofgelehrten reingerufen, die kapieren auch nichts, die können es auch nicht deuten. Das macht den König umso unsicherer. Darüber erschrak der König Belsazar noch mehr und verlor seine Farbe ganz. Und seinen Mächtigen wurde Angst und Bange. Und da gucke einer an. Die Mächtigen haben auch Momente in ihrem Leben, wo es ihnen Angst und Bange wird, wo sie schlottern und vor Angst zittern. Bloß leider ist der Schreck, den Belsazar und seine Kumpels hier erleben, nur ein oberflächlicher Schreck gewesen. Das ging nicht in die Tiefe. Ich habe schon manchen Menschen gesehen, dem Gott ein Zeichen gegeben hat. Zum Beispiel ein Krankheits- oder ein Todesfall. Und da wird dann manchmal vor Schreck auf fromm gemacht, so 2-3 Mal in die Kirche gelaufen. Aber es kommt zu keiner richtigen Bekehrung, am Schluss läuft alles weiter, wie es vorher gewesen ist. Bei Belsazar reicht es bloß zu einem oberflächlichen Schreck, bei dem geht es nicht in die Tiefe. Als Gott dem Belsazar die Sprühpistole auf die Brust gesetzt hat, da wollte der den aber nicht bloß oberflächlich mal erschrecken, sondern er wollte ihn ja bekehren, er wollte ihn in der Tiefe seines Lebens umwandeln, zur Buße rufen, zu einem neuen Leben rufen. Aber Belsazar, der will ja nicht Buße tun. Der will sich ja gar nicht ändern, der will seine Sauferei weitermachen, der will seine Weibergeschichten beibehalten, das ist der ganze Grund. Der Mann begreift gar nicht, dass Gott ihm hier seine letzte Chance bietet. Dass er eigentlich auf die Knie fallen müsste und Gott seine Schuld bekennen. Und statt dass er das macht, da spielt er immer noch einen King. Großmäulig tut er so, als ob er immer noch was zu melden hätte. Und so verpasst er den Moment der Gnade. Leute, es gibt einen Moment, wobei Gott die Türe zugeht. Bevor sie endgültig zugeht in unserer Geschichte, da öffnet sie sich noch einmal für einen Moment, für einen Spalt. Wie so ein Lauffeuer hat sich durch den ganzen Palast die Kunde verbreitet, hinten im Vergnügungsviertel, im Wodka-Schuppen, da stinkt's. Irgendwer hat Parolen an die Wände geschmiert, die Täter sind noch nicht gefasst worden, der König ist in Aufregung. Und das erfährt auch die Mutter des Königs. Und da geht die Tür auf und die Mutter tritt in den Saal. Die glaubt zwar nicht an Gott, aber von den Sauereien ihres Sohnes hat sie sich ferngehalten. Es gibt Gott sei Dank in dieser Welt viele Menschen, die zwar keine Christen sind und nicht an Gott glauben, aber die anständig sind. So war diese Königsmutter. Die ist also nicht besoffen wie der Rest der Firma, sondern die ist bei klarem, nüchternem Verstande. Und die sagt zu ihrem Sohn, hör mal zu, da war doch noch was. Da war doch noch einer. Vers 11. Es gibt einen Mann in deinem Reich, der könnte dir helfen. Der hat schon deinem Vater geholfen. Der hat den Geist der Götter und kann Träume deuten. Das ist der Daniel. Den lass holen, der kann dir die Schrift deuten. Der Daniel aus der Versenkung wird geholt. Der Daniel erscheint und jetzt wird's klasse. Wisst ihr, der Daniel, der ist wie ein helles, freundliches, strahlendes, klares Licht im Umkreis dieser Dunkelmänner an Belsazars Hof. Solche Menschen, die müsste es mehr geben. Aber damals wie heute findest du solche Menschen unter Tausenden vielleicht nur einen. Gleich das Erste, was der sagt, das ist eine wahre Wonne. Als er reinkam, da hatte der König Belsazar, als ob er der Herr der Lage wäre, ihm angeboten, wenn du mir die Schrift deuten kannst, da schenke ich dir ein Purpurkleid, eine Goldkette und du wirst der dritthöchste Mann in meinem Reich. Ich meine, schöne Kleidung, Gold, ein hoher Regierungsposten, was will der Mensch mehr? Daniel will nicht, weil er schon mehr hat. Der hat mehr als Belsazar, der hat Gott. Und deshalb ist er unbestechlich. Und deshalb lautet der erste Satz, den der Daniel sagt, behalte deine Gaben und gib dein Geschenk einem anderen. Und das zweite, was Daniel sagt, das ist mindestens genauso klasse. Er sagt dem König ungeschminkt die Wahrheit. Das hätte er nicht machen können, wenn er vorher sich hätte bestechen lassen. Wer sich verkauft, der muss den Mund halten. Aber weil er sich nicht bestechen ließ, braucht er jetzt kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Und so erinnert er den Belsazar zunächst mal an seinen Vater, an den Nebukadnezar. Und ihr erinnert euch vielleicht daran, was ich das letzte Mal von dem erzählt habe. Dass der stolz war, dass der hochmütig gewesen ist, dass der wahnsinnig geworden ist, dass er vom Thron gestürzt wurde und dass er am Schluss seines Lebens sich bekehrt hat und Gott die Ehre gegeben hat. Aber du, Belsazar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles wusstest, sondern hast dich gegen den Herrn des Himmels erhoben und die Gefäße seines Hauses hat man vor dich bringen müssen. Und du, deine Mächtigen, deine Frauen und deine Nebenfrauen, ihr habt daraus getrunken. Und dazu hast du die silbernen, goldenen, ehernen, eisernen, hölzernen, steinernen Götter gelobt, die weder sehen noch hören noch fühlen können. Den Gott aber, der dein Leben und alle deine Wege in seiner Hand hat, hast du nicht verehrt. Und darum wurde von ihm diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. So aber lautet die Schrift, die dort geschrieben steht. Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Und sie bedeutet Folgendes. Mene, das heißt, Gott hat dein Königtum gezählt und beendet. Tekel, das ist, man hat dich auf der Waage gewogen und zu leicht gefunden. Peres, das ist, dein Reich ist zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Gott zeigt also hier der Pfeife die rote Karte. Das Spiel wird ausgepfiffen. Schluss, aus, es ist zu Ende. Hoffentlich geht es dir nicht mal so, wenn du im jüngsten Gericht vor Gott stehst und deine Lebensgeschichte abgerundet wird. Wenn Gott dich fragt, warum du dich nicht bekehrt hast und warum du nicht nach seinen Geboten gelebt hast. Wenn Gott dich fragen wird, warum du nichts aus der biblischen Geschichte gelernt hast, obwohl du das doch alles wusstest. Du kommst nun alle 4 Wochen hierher in diesen Gottesdienst und gehst zwischendurch, ich weiß nicht, in wie viele andere Gottesdienste. Du hörst die biblische Botschaft. Du weißt das alles in deinem Kopf. Aber du bist nicht bereit, aus der biblischen Geschichte zu lernen, Konsequenzen zu ziehen, Gott dein Leben zu geben, dein Leben zu ändern und nach seinen Geboten zu gestalten. Obwohl du das doch alles wusstest. Belsazar war einfach nicht bereit, aus der Geschichte zu lernen. Und deswegen wird ihm dieser Vorwurf gemacht. Du hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles wusstest. Der Daniel kündigt Belsazar das Ende seines Reiches an, indem er die Kennzeichen des Verfalls nennt. Diese göttlichen Drohungen, die treffen den König mit einer Wucht wie von Hammerschlägen. Und mit der Präzision von Glockenschlägen, da trifft das ein, was Gott hier ankündigt. Vers 30. In der gleichen Nacht wurde Belsazar getötet. Und zweitens, der nächste Vers. Und Darius aus Medien übernahm das Reich. Überschrift: Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Amen.